Hallo da draußen. Heute ein interessantes Interview mit der Melanie Gerhardt, die sich jetzt auch gleich mal vorstellen will. Ja, hallo Melanie.
Hallo Dominik.
Schön, dass du mit uns mir spazieren gehst, hier im schönen Leipzig. Ja, wer bist du? Was machst du? Was ist die Kompetenz für dieses Interview?
Ja, die Kompetenz für dieses Interview ist ganz eindeutig beruflich. Und zwar, ich bin Ärztin mit Leib und Seele und das seit mittlerweile 20 Jahren. Ja, und als junge Ärztin hatte ich da vorwiegend Sorge, dass ich so körperlichen Erkrankungen, Krisen nicht so gewachsen bin und habe da irgendwie versucht, medizinische Notfälle gut behandeln zu können und da so einen Notarztkurs gemacht. Und dann habe ich mich aber weiterentwickelt und mittlerweile finde ich viel spannender, halt diese psychischen Krisen auch mitzusehen und den Menschen zu sehen, nicht nur in seiner medizinischen Krise, sondern in der Situation, in der er steckt und was dieses medizinische und psychische Problem für den Alltag bedeutet. Und mittlerweile bin ich jetzt Fachärztin für alles, was ich gerne möchte, nämlich für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Und nach ganz vielen Jahren Klinik bin ich gerade dabei, mich selbstständig zu machen als Psychiaterin und Psychotherapeutin.
Okay, interessant. Ja, das trifft nämlich genau auch das Thema. War ja der Grund, warum ich mich bei den Health gemeldet habe, dass viel in Klimawandel-Themen geht es immer um die Fakten, die Daten, die Politik und so weiter, was natürlich super wichtig ist. Aber das menschliche Verhalten ist ja auch ein Grund, warum das alles passiert und natürlich auch die Folgen auf den Menschen. Würde ich dich gleich mal fragen, ich glaube, viele haben das gar nicht so im Kopf, dass Klimawandel auch direkt psychische Folgen haben kann. Was gäbe es denn da so für Beispiele?
Ja, erstmal, das ist ja das hast du jetzt selbst sehr verkürzt dargestellt. Und ich glaube, wenn man den Weg innerlich gehen möchte, sind da einfach ein paar Zwischenschritte noch notwendig. Mhm. Und ich denke, erstmal müsste man anerkennen, dass es den Klimawandel überhaupt gibt. Ja. Und dass er menschengemacht ist, das ist ja auch schon eine innerliche Hürde, die es zu nehmen gilt.
Also diese Schuldfrage dann auch schon ein bisschen, oder?
Na, Schuld, ich würde es Verantwortung benennen, ja. Mhm. Denn wenn der Klimawandel menschengemacht ist, dann ist ja völlig klar, wer das ändern kann. Ne? Nämlich wir Menschen selber. Und da steckt ja die Aufforderung drin, dass ich persönlich, jeder für sich, eben was tun müsste. Ja, um diese Klimakrise aufzuhalten, rückgängig zu machen, den Schaden zu reparieren, auszubessern, wie der Macke im Parkett. Nur leider ist mit ein bisschen Spachtel nicht getan, sondern wir müssen unseren Lebensstil ändern. Gut, aber kann man ja später noch kommen.
Ja, genau. Also, aber interessant. So diese Wechselwirkungen halt auch, ne, die dann mit dem Mensch passieren. Das ist ja eine Umwelt um uns rum. Und dann diese ganzen, naja, also ganze Verhalten und so weiter und so fort. Geht erstmal weg vom Klima, aber ist was, wo wir uns dann gleich wieder dahin bewegen. Du hast da was entwickelt, eine Technik, die ja zu einem selbst wieder führen soll, mal sehr verkürzt gesagt, auch wieder nämlich zwar den Aufmerksamkeitsspaziergang ist auch der Aufhänger, weswegen wir uns hier zum Spaziergang getroffen haben, weil es so schön passt ins Bild. Aufmerksamkeitsspaziergang, stelle ich mir auch erstmal vor, ja gut, aufmerksam spazieren gehen, aber das ist ja dann nicht alles, beziehungsweise es hat ja dann auch Wirkungen. Was ist das denn? Erzähl doch mal.
Genau, da ist der Aufmerksamkeitsspaziergang stammt tatsächlich von mir, ist so meine persönliche Idee. Und zwar habe ich so als Hobby, dass ich immer gucke, Mensch, wie kann ich denn die Krisenstrategien, Bewältigungsstrategien aus meinem Berufsleben, kann ich die denn in mein normales Leben übertragen, helfen die mir denn da auch, allgemeine Lebenskrisen zu bewältigen? Und da habe ich mich erinnert an eine Methode, die wir in der Klinik und der Tagesklinik mit vielen Patienten gemacht haben und die als von vielen als sehr hilfreich empfunden wurde. Und zwar ist das Achtsamkeitstraining. Mhm. Und das ist schulenübergreifend entwickelt worden, also sowohl verhaltenstherapeutisch als auch tiefenpsychologisch, psychoanalytisch. Und wird breit angewendet und ich kann es wirklich sagen aus eigenem Erleben mit gutem Erfolg. Und zwar ist das gut geeignet, wenn Menschen in Situationen geraten, in denen sie sich... Oh, jetzt werden die Nebengeräusche ganz schön laut.
Macht nichts, wir biegen einfach da lang ab.
Okay. In denen sie sich hilflos fühlen, wenig aktionsfähig oder das Gefühl haben, Mensch, die Dinge drumherum passieren einfach und ich kann da gar nicht was dran ändern.
Also es quasi diese hilflosen Situationen im Endeffekt, wo man sagt, ich bin Gefangener der Situation, sei das jetzt was gefühlt Äußeres, sei das jetzt ein eigenes Verhalten, aus dem man nicht rauskommt und stehe da so ein bisschen mit großen Fragezeichen, was mache ich? Und dann kommt eben dieses Achtsamkeitstraining
ins Spiel. Genau. Und ganz praktisch haben wir das in der Klinik, wenn es irgendwie ging, auch immer draußen in der freien Natur gemacht. Mhm. Haben uns eine halbe Stunde Zeit genommen. Und Idee war, dass alle Sinne aktiviert werden. Und dass ich mich für ein paar Minuten mal ganz genau darauf konzentriere, welche Geräusche umgeben mich denn. Und dass ich die Vielfalt der Geräusche in meinem Alltag wahrnehme. Mhm. Und welche haptischen Reize. Was kann ich mit meinen Händen, mit meinen Füßen, mit meinem Körper spüren, wenn ich mich draußen aufhalte, vielleicht barfuß über eine Wiese laufe, welche Vielfalt, welchen Reichtum ist möglich in meiner Wahrnehmung, in meinem Gefühlserleben und was machen diese äußeren Eindrücke mit mir, dass ich da intensiv fühle, höre, taste, alle meine Sinne benutze.
Ja, es ist wirklich, wird auch sehr gezielt auch geschaut, dass jeder Sinn auch mal angespült wird. Also nicht so, naja, schau jetzt mal, welche Sinne so, sondern wirklich so, okay, jetzt mach mal einen Slot, hören, Slot sehen, also vielleicht nicht super streng, na, also natürlich wahrscheinlich angepasst individuell, aber schon jeder Sinn mitgenommen.
Ja, genau. Also bewusst Zeit nehmen, eine bestimmte definierte Zeit für jeden Sinn und dann wirklich ganz, wird meistens sehr intensives Erleben möglich.
Okay.
Und als Folge dessen fühlen sich in der Regel die das mitmachen, die Teilnehmenden sehr, sehr beschenkt und bereichert und erleben so eine innere Fülle und die gibt ihnen unheimlich Kraft und die fühlen sich wieder mehr mit sich verbunden und mit ihrem Leben und können dann auch neue Denkmuster wieder entwickeln durch diese neue Erfahrung, ne? Und dann werden manche Probleme einfacher. Also das habe ich oft erlebt in der Klinik und das fand ich einfach wie so ein kleines Geschenk, da auch immer teilhaben zu können. Und
dann der Schritt zum Aufmerksamkeitsspaziergang,
genau. Das hat ganz persönlich was mit mir zu tun. Und zwar mit der For-Future-Bewegung.
Gehst auch gern spazieren.
Das auch. Bewege mich auch ganz viel draußen. Aber letztendlich habe ich irgendwann mal gemerkt, dass ich genau das mache. Ja, dass ich aufmerksam durch meinen Alltag gehe. Und zwar, dass ich mich frage, an welcher Stelle in meinem Alltag treffe ich klimarelevante Entscheidungen? Ja, wo habe ich einen Einfluss auf meinen CO2-Fußabdruck in meinem Alltag?
Okay, die Brücke war jetzt ein bisschen schnell. Ich würde es nochmal kurz verkürzen. Also erstmal die Achtsamkeitstraining, das heißt, man spürt achtsam in sich rein. Dass die Aufmerksamkeitsspaziergang ist erstmal eine Spaziergangsvariante davon, wenn wir jetzt erstmal das CO2 noch weglassen oder...
Gedankenspaziergang.
Ist ein Gedankenspaziergang, also genau. Der ist konkret dafür gemacht. Zu sagen, ich reflektiere quasi auch mein, nicht nur das Gefühl, was hier und da ist, sondern auch mein Verhalten.
Und ich bekomme dadurch mehr so eine Kontrolle und Autonomie in meinem Alltag. Und Klimawandel ist nicht nur irgendwas, was die Politiker oder die Industrie eben entscheiden und so machen, was passiert, sondern es wird auch was, wo ich Einfluss drauf habe und wo ich mitbestimme.
Genau, das ist ja interessant. Also ich würde mal zweifeln. Es gibt ja immer Leute, die sagen, naja, aber ich als Einzelner, wenn ich jetzt mal ein bisschen weniger Plastikmüll fabriziere, was ändert es denn? Auf der anderen Seite ändert es ja vor allem Zugang zu der Sache auch. Also ich kenne das selber, ich schaue zum Beispiel sehr gerne auf Kassenbänder, wenn ich da an der Kasse stehe und schaue mir jetzt nicht an, was kaufen die Leute, weil spannend, was essen die, sondern tatsächlich, wie viel Gewicht oder Masse ist das an Lebensmitteln zum Beispiel und wie viel davon ist Müll.
Oh ja.
Und wenn man sich das noch ein bisschen bewusst anschaut, dann kriegt man da ein ganz anderes Gefühl dafür. Und was ich mir jetzt vorstellen kann, ist einfach mal als Unterstellung, du kannst ja mal was zu sagen, ob das so stimmt, dass man dann auch wieder das Gefühl bekommt, handlungsfähiger zu sein. Also weil man ja in seinem eigenen Leben schon was ändern kann und dann trotzdem einfach dieses Gefühl entsteht.
Also handlungsfähig, das auf jeden Fall. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war die innerliche Erfahrung, ich tue das Richtige und ich merke, ich komme einfach leichter durch den Tag. Also es fällt mir viel leichter, Entscheidungen zu treffen. Ne? Und diese CO2-Bilanz, das kann man ja mal kurz zusammenfassen. Ich glaube, was so für Privatpersonen wichtig ist, ist da Konsum allgemein. Im Prinzip, wie viel Konsum leiste ich mir, möchte ich haben, was brauche ich nicht. Ne? Und vor allen Dingen, was mache ich mit den Sachen, die ich nicht mehr brauche. Ja? Selbst wenn ich jetzt schwer auf Konsum verzichten kann, ist es ja trotzdem eine Möglichkeit, dass ich da meine Habseligkeiten ausmiste und die Sachen, die ich nicht mehr brauche, auch einer Nachnutzung noch zuführe. Das ist ja dann Upcycling. Ne? Und dann müssen andere sich nicht irgendwie noch Dinge kaufen, weil ich meine rausrücke, ob nur geschenkt oder verkauft. Auf jeden Fall, dann liegen sie nicht bei mir rum. Das ist kein, also das sind weiter genutzte Ressourcen dann. Eben. Ja? Also im Prinzip Konsum allgemein ist eine wichtige Frage. Dann Energie natürlich. Da hat man als Privatperson ja so ein bisschen Spielraum, denke ich. Man kann sich eben für Ökostrom entscheiden oder aber nicht. Und da finde ich, lohnt sich aber auf alle Fälle diese einmalige Aktivität.
Zumal das ja tatsächlich einmalig ist. Man setzt sich mal hin, sucht das raus. Okay, ist ein kleiner Aufwand, aber dann ist es gemacht. Und man hat ja dann keinen Daueraufwand jetzt beim Ökostrom.
Genau, das ist, und uns macht einfach ein gutes Gefühl und setzt ein Zeichen nach außen, okay, der Kunde wünscht sauberen Strom.
Ja. Genau, das gute Gefühl, das ist ja interessant, weil der Mensch ist ja sehr, sehr gefühlsgesteuert jetzt mal einfach. Also das, was uns ein gutes Gefühl gibt oder da, wo wir ein Belohnungsgefühl bekommen, das wiederholen wir ja gerne. Also klar, jetzt die Umstände außenrum können das beeinflussen, aber wenn sich was gut anfühlt, wenn was irgendwie sich wie Erfolg anfühlt oder man kriegt dann Zuneigung, man kriegt Applaus oder was auch immer, dann fördert es ja dieses Verhalten. Wie siehst du das mit Klima, CO2-neutralem Verhalten, klimafreundlichem Verhalten?
Ich denke auch, dass dass das der Weg ist. Ne? Also Lust, ich würde sogar noch drastischer formulieren, Lust betont das Leben. Also es passiert nicht nur, sondern ich treffe bewusst Entscheidungen. Ich mache so, wie ich es möchte. Und so, wie ich es möchte, finde ich, es fühlt sich nachher gut für mich an und stimmig. Also das ist richtig klasse. Und wenn man die anderen Faktoren mit anguckt, zum Beispiel bei Ernährung, da ist ja das Wichtige sozusagen, wenn man seine CO2-Bilanz positiv einstellen möchte, dass man eben relativ biologisch und saisonal auf seine Ernährung achtet, relativ fleischarm.
Ja, genau, was macht das mit deiner Zunge? Jetzt nehmen wir mal diesen Lustfaktor, also Essen, das kann ja auch wirklich sehr schön sein, aber natürlich auch das Gegenteil. Also wenn man jetzt mal vergleicht, du hast, dass du jetzt Bio-Lebensmittel zum Beispiel gar nicht mal aus moralischen Gründen, sondern tatsächlich mal aus diesen Lustgründen hernimmst, im Vergleich zu einer billigen Kaufland-Karotte meinetwegen oder Paprika, im Vergleich zu einer Bio-Paprika, ist das dann auch wirklich ein nachweisbarer, vielleicht auch langfristig wirkender Qualitätssteigerung für dein eigenes Leben? Also einfach mal ganz egoistisch gesagt, ich esse gut produziertes Biogemüse, mir geht's besser.
Mir geht's eher andersrum, dass ich, wenn ich in einen normalen Supermarkt gehe und sehe, zu welchen Preisen da die Lebensmittel angeboten werden, die Milch, dann denke ich, ach du meine Güte, das ist so billig, wie soll der arme Bauer denn da das ordentlich herstellen, das ist gar nicht möglich. Ne? Da habe ich eher das Gefühl, dass ich mich quasi schuldig mache, wenn ich da mitmache.
Okay. Ja.
Und dann habe ich aber auch Verständnis, dass nun nicht jeder und sofort und gleich alles und bio und regional und saisonal.
Ist ja auch eine Preisfrage für manche Leute dann.
Für viele. Ja. Und das muss man ernst nehmen. Ne? Also genau, das ist in Ordnung. Aber da kommt das Lustprinzip. Also die meisten, die ich getroffen habe, die haben dann doch Lust und sagen, okay, also die eine Sache, das ist mir jetzt so wichtig und das möchte ich jetzt gerne in Bio haben. Ne? Und das ist für manche der Käse und für manche die Karotte. Und das ist so der kleine Luxus im Alltag. Und dann sagen die, und das hole ich mir im Bioladen und das genieße ich und das gönne ich mir. Das ist praktisch der kleine Luxus im Alltag. Und das kann ein Riesengeschenk sein und daraus erwachsen dann auch oft andere Veränderungen. Ne? Dass auch andere Entscheidungen zugunsten eines besseren CO2-Abdrucks getroffen werden.
Hattest du bei deinem eigenen CO2-Spaziergang ein ganz spezielles Aha-Erlebnis, womit du vielleicht auch gar nicht gerechnet hast? Man hat ja so seine blinden Flecken zum Beispiel, die einem dann auffallen, oder vielleicht auch im Positiven, wo du merkst, du bist da schon sehr weit und hast nie drüber nachgedacht.
Also das Überraschende war tatsächlich, dass wenn man einmal diesen Weg, als ich diesen Weg eingeschlagen habe, dass der Weg sich so fast wie so ein bisschen verselbstständigt. Okay. Und ich dann immer gucke, Mensch, an welcher Ecke könnte ich denn noch, worauf habe ich denn jetzt noch Lust, was möchte ich denn jetzt mal Neues ausprobieren, ne, und verändern, um jetzt noch mehr CO2 einzusparen und dass es eben noch besser anfühlt. Genau. Und es gibt auch Sachen, die müssen sein, trotz CO2, die erlaube ich mir dann auch und dann klar, ist es so. Ja. Ne?
Also da auch ein ganz bewusstes nicht schuldig fühlen, wenn es eben... Naja, der Situation hergibt. Du musst irgendwo arbeiten, hast eine Reise, musst halt nun mal dahin mit dem Auto zum Beispiel, weil kein Zug dahin fährt aufs Dorf, oder?
Ja, also ich will nicht meinen Alltag komplizierter machen, ich will den leichter machen. Okay. Und tatsächlich mit der Methode geht es leichter.
Also du hast quasi deinen CO2-Fußabdruck verkleinert und deinen Alltag erleichtert und dein Leben hat Qualitätssprung, Steigerung nochmal genommen.
Und ich habe innere Stabilität gewonnen. Ne? Das sind ja drei in einem sozusagen.
Ja, genau. Das finde ich auch einen sehr interessanten Punkt, weil wir sagen ja immer die Natur des Menschen und die Natur des Menschen, da steckt ja das Wort Natur schon drin. Wir sind jetzt hier gerade im Clara Park, wie man sieht. Sehr schön, irgendwie auch verständlich, ne, dass wir hier spazieren gehen und jetzt nicht an der Hauptstraße. Und andere Leute haben wiederum in ihrem Büro eine Topfpflanze. Die Topfpflanze, die bringt mir ja gar nichts auf dem Schreibtisch, außer dass sie Platz wegnimmt. Aber warum dieses Natursuchen und vor allem dann auch so, oh, ich habe einen stressigen Tag, ich gehe jetzt mal spazieren im Park. Wie ist das denn? Ist unsere menschliche Natur in der Natur einfach besser aufgehoben als meinetwegen auf dem Parkplatz?
Das denke ich schon. Und dazu habe ich jetzt keine wissenschaftlichen Studien gelesen und weiß gar nicht, ob es die gibt.
Okay. Aber vielleicht Erfahrungswerte aus dem Praxisalltag, aus dem Krankenhausalltag?
Genau, also das, da könnte ich mir was, also da habe ich eine innere Hinleitung dazu aus dem tiefenpsychologischen Vorgehen. Und zwar durch die tiefenpsychologische Therapie von Patienten. Da ist halt Inhalt, dass wir gemeinsam im Kontakt mit dem Patienten herausfinden, welche Verhaltensmuster sind heute im Erwachsenenleben etabliert. Mhm. Machen die Sinn, machen die keinen Sinn? Wie geht es mir, wenn ich die nutze? Und wo kommen die dann her? Wie kommt es dann, dass die so eine Kraft und so eine Stärke haben? Und in der Regel kommen diese Verhaltensmuster aus der Kindheit. Mhm. Und wir stellen als Erwachsener immer wieder diese vertraute Situation her, wie sie damals war. Damals konnten wir nicht also haben wir angenommen, dass uns die gut getan hat. Und selbst wenn das nicht so war, stellen wir das halt immer wieder her. Und jetzt mit unserem Erwachsenenanteil können wir natürlich im Rahmen der Therapie das nochmal ganz anders überprüfen, ob wir es so wollen und können da auch besser für uns sorgen. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir Menschen uns so gerne in der Natur aufhalten. Weil evolutionstechnisch ist ja die Natur unsere Kindheit, ne? Dass wir da in Häusern wohnen, wie es heute gibt. Das ist ja, sind ja die letzten Sekunden der Menschheit sozusagen.
Genau, und evolutionär ja kein Wirkung. Also der Mensch hat sich evolutionär noch nicht an die Gesellschaft angepasst, sondern Evolution geht ja länger. Also wir sind ja immer noch also rein von der biologischen Art her und diesen ganzen Mechanismen und was alles drinsteckt, sind wir ja immer noch das Gleiche wie vor 100.000 Jahren oder 150.000. Also ein bisschen weniger Haare vielleicht auf dem Rücken, aber das ist ja marginal.
Genau, also ich glaube, dass diese Verbundenheit mit der Natur, das ist für uns Menschen was ganz Wichtiges und Haltgebendes ist. Ne? Mhm. Und wenn die jetzt bedroht ist, wie es ja heute durch den Klimawandel passiert, ne, mit Artensterben, massiven Veränderungen, dann macht das mit uns was. Und manche Vorgänge werden uns bewusst und manche sind uns eben auch noch nicht bewusst.
Ja, was könnte das denn eigentlich machen, wenn ich jetzt mir überlege, also ich habe als Kind noch Schmetterlinge gesehen und habe noch mit Käfern gespielt und interessanterweise, wenn ich mir so die Interviews, die ich in dem Rahmen gebe, mal zurückhole, also sei das jetzt Insektenforscher, sei das Korallenforscher, wie auch immer, immer kommt diese Sache so, ja, das Interesse ist in der Kindheit entstanden. Oh, ich saß da am Wasser und habe die Fische gesehen und dann so ein ganz komisches Tier oder mit den Käfern gespielt. Und dieses Kindliche bleibt immer da. Und also all diese Leute haben immer gesagt, so, das sind teilweise Koryphäen der Insektenforschung zum Beispiel und so weiter. Ja, das ist einfach das innere Kind, was sich quasi verprofessionalisiert hat und als Erwachsener forscht. Aber einfach diese Lust am Käfer, diese Lust am Fisch und so weiter ist einfach kindlich. Und naja, eben eine Kindeserfahrung. Wenn man jetzt mal ein bisschen drastisch denkt und sagt, es gibt keine Käfer mehr. Ist klar, ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber nur mal, um das so als Maß zu nehmen. Es gibt keine Schmetterlinge mehr, es gibt keine Blüten mehr. Was macht das mit einem Menschen? Was könnte das mit einem Kind auch machen? Oder eine Entwicklung ohne Natur? Kannst du dir vorstellen, dass das überhaupt gesund sein kann?
Oh je, wenn du das jetzt so erzählst, das finde ich ja richtig gruselig.
Ist natürlich übertrieben. Bevor das passiert, sind wir ausgestorben. Aber einfach so als Denkrichtung.
Also da wird mir schon viel schneller gruselig, okay. Wenn ich heutzutage quasi schon in den Harz gehe und da dieses massive Baumsterben anschaue. Aufgrund des Borkenkäfers. Das ist schon richtig gruselig. Ne? Und wenn wir denken, okay, die Arten gehen uns nur ein Stück voraus und ein bisschen besser sind wir angepasst, wir Menschen, als die Tiere, dann erlebe ich schon den Zustand heute als bedrohlich. Und ich als Mediziner sehe auch im Krankenhaus heute schon viele Patienten, die Krisen haben, körperlich und psychischer, aufgrund des Klimawandels. Ne? Das wird noch nicht so ausgesprochen, aber genau das ist der Fall und wir als Health for Future sind dabei, das auch so zu benennen und zu thematisieren, ne? Dass ein bisschen verständlicher wird, was jetzt hier gerade passiert.
Was meinst du jetzt als Krisen durch den Klimawandel? Also so zum Beispiel, wie ist das angetriggert, was passiert da?
Ja, das fällt ja auch jetzt nicht alles so ganz vom Himmel, sondern ist ja auch schon ein paar Jahre im Gespräch.
Weil fühlbar wird es ja jetzt die letzten Jahre erst richtig.
Ja, ja. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr staune ich, was ich eigentlich so für Rückenhalt und Unterstützung aus den medizinischen Fachgesellschaften quasi auch von oben schon habe.
Ne? Okay.
Also die meisten Mediziner werden das Magazin Lancet kennen. Das ist so das Wissenschaftsmagazin, wo jeder mal veröffentlicht haben möchte. Und
kann ja das Interview anbieten.
Ich glaube, die spielen in einer anderen Liga. Okay. Genau. Und die veröffentlichen seit 2015 jedes Jahr einen Report, wo die wirklich Wissenschaftler einladen, die zu Klimawandel und Gesundheit ihre Forschung, ihre Erkenntnisse da jedes Jahr publizieren.
Okay. Ne?
Das passiert seit 5 Jahren. Mhm. Ne? Dieses Jahr ist es erstmalig auch in Deutsch erschienen oder 2019 im November. Genau. Und praktisch 2017 hat der Weltärztebund schon aufgerufen, dass die Mediziner bitte aktiv werden sollen und sich laut aussprechen sollen, dass sie wünschen, dass das Klima geschützt wird und die Gesundheit geschützt wird. Das hat praktisch der Weltärztebund 2017 gesagt und 2019 der Bundesärztekammerpräsident von Deutschland.
Okay. Also jetzt nicht irgendwer, der das Thema aufgefangen hat, sondern das sind ja schon Leute, die auch Einfluss haben. Siehst du den Einfluss dann auch positiv? Also wie ist das an der Ärzteschaft runter? Sind dann sehr viele, die sagen, ja stimmt? Oder ist das eher so ein kleinerer Teil, der sagt, ja stimmt? Die anderen sagen, ach, wir beschäftigen uns jetzt lieber mit unserem Tagesgeschäft. Wie ist da das Bewusstsein? Also
ja, also ich glaube, dass viele Ärzte so inhaltlich sich verantwortlich fühlen den Patienten und sagen, nee, und sie machen hier ihre Arbeit und sie kümmern sich um die Patienten vor Ort. Und ich denke, mittlerweile aufgrund dieser drastischen Veränderungen durch den Klimawandel sind wir als Ärzte auch gefordert, da gesellschaftlich sichtbarer zu werden und Positionen zu beziehen. Genau. Und da bin ich dem Bundesärztekammerpräsident sehr, sehr dankbar, dass er das wirklich eindrücklich formuliert hat und auch in Videobotschaften und verschriftlicht.
Mhm.
Genau. Dann haben wir Gelegenheit, jetzt mit diesen Landesärztekammern und der Kreisärztekammer hier in Leipzig Kontakt aufzunehmen und sagen, wie können wir das denn umsetzen, was der Bundesärztekammerpräsident sich wünscht. Der wünscht sich nämlich, dass wir in die Weiterbildung, Aus- und Fortbildung halt diese, das Thema einbringen, praktisch Klima- und Gesundheitskrise, dass praktisch diese, auch die Corona-Pandemie, die wir jetzt haben, das ist nur eine kleine Spielart praktisch der Klimakrise ist, durch diese Vektorverschiebung von bestimmten Erregern und dass wir auch in der Medizin viel planetarer denken müssen. Und das ist ja nur möglich, wenn wir drüber reden. Und wenn es da Fortbildungsinhalte gibt.
Das ist natürlich das Ding. Es ist klar schön, wenn das allen möglichen Leuten, dann auch Fachleuten, Ärzten und so weiter bewusst ist, das Ganze. Nur ist natürlich relativ wenig geholfen, wenn die Politik da nicht mitzieht. Das ist ja nun mal leider Fakt, dass die Entscheidungen dann, also ganz einfach jetzt, einfaches Beispiel, kann man noch Windräder irgendwo hinbauen oder nicht? Das ist erstmal eine politische Entscheidung. Wie siehst denn du da die Einflussmöglichkeiten von der Ärzteschaft als Health for Future?
Als Health for Future. Wenn ich die nicht sehen würde, wäre ich nicht hier.
Okay.
Ja.
Ich also denke, deine Intention ist schon auf jeden Fall deine Motivation, auch eine politische zu sagen, okay, auf die Politik einwirken.
Ganz klar. Ganz klar. Und aber konstruktiv, ne? An einem Strang ziehen, dass wir uns über gemeinsame Ziele verständigen und da wirklich auch Pläne entwickeln, wie die umgesetzt werden. Ja. Und für mich geht gar nicht, dass man 2015 so ein Pariser Klimaabkommen unterschreibt und dann da gar keinen Plan entwickelt, wie der dann einzuhalten gibt.
Ist. Ja, das ist ja das, was man als kleines Kind oder als Schulkind schon lernt, so, ne? Also nicht nur sagen, sondern dann halt auch machen. Und,
Und da ist mir ein Modell aus der Medizin eingefallen, das ist jetzt ziemlich krass, aber letztendlich, wenn man das auf die Politik anwendet oder ein bisschen davon in die Politik übertragen könnte, dann könnte das vielleicht auch ein Anstoß zum Umdenken sein. Und zwar, wenn der Patient ins Krankenhaus kommt, machen die Ärzte ganz viel Diagnostik und dann findet er in der Regel eine Beratung statt. Was ist denn möglich? Ne? Und die Beratung könnte aussehen, ja, wir können sie heilen, es ist Heilung möglich, ein kurativer Ansatz. Oder die Nachricht ist, das Grundleiden können wir nicht heilen, das wird in irgendeiner Form bestehen bleiben, aber wir können die Beschwerden, die das macht, beeinflussen, sodass es einen erträglichen Alltag gibt. Ne? Dass der Alltag nicht so beeinflusst ist und das ist der palliative Ansatz. Und es macht ganz, ganz oft Sinn, gibt Work in der Medizin, ne? Gibt ganz viel Lebensqualität und Erleichterungen, also da können ganz viele profitieren davon. Ja? Und wenn ich jetzt das Problem Klimawandel mal also als Diagnose nehme und nicht den Tumor, den man halt rausoperieren kann oder nicht.
Naja, es ist ein Problem auf einem geschlossenen System. Das kann man ja so sehen, oder?
Genau, und das geschlossene System Erde und der Klimawandel, die Situation, wenn das die Krankheit ist, dann ist für mich klar, dass es einen kurativen Ansatz gibt, ne? Dass es eine Heilung gibt. Und zwar möglichst schnell unseren CO2-Abdruck runterfahren, ne? CO2-Neutralität schaffen. Aus meiner Sicht, medizinischen Sicht, ist Heilung möglich, ne? Und ich erlebe aber, was die Politik macht, dass die mir ungefragt einen palliativen Ansatz anbieten. Und das finde ich nicht fair.
Okay.
Ja? Also da wird gesagt, naja, die Wirtschaft muss ja hochgefahren werden und die Arbeitsplätze müssen bleiben und wir können dies nicht, wir können hier nicht und das können wir den Menschen alles nicht zumuten und das verstehen die nicht und das wäre zu viel.
Also es wird quasi nicht gesagt, der Klimawandel ist nicht mehr aufhaltbar, sondern der Klimawandel wäre zwar aufhaltbar, aber das können wir den Menschen nicht antun, also halten wir nicht auf, sondern tun nur ein bisschen Kosmetik, palliativ.
Also wenn ich das politische Handeln mir anschaue für unsere Bundesregierung und das übersetze, ja, dann sieht es für mich so aus, als wenn die Bundesregierung denkt, na, den Klimawandel können wir sowieso nicht mehr aufhalten und deswegen gibt es jetzt Trostpflasterchen hier und dort. Ja. Und ich fühle mich nicht gut beraten. Die richtige Beratung müsste sein, ja, der Klimawandel ist aufzuhalten, es wäre für uns alle längerfristig besser und wir müssen uns dazu aber verändern. Und dass wir das können, diese Veränderung, das hat ja jüngst die Klimakrise gezeigt. Die
Corona-Krise, genau. Corona-Krise, plötzlich geht ganz viel. Interessanterweise auch Das ist ein Bild, 80% der Wirtschaftszinsen sind mehr oder weniger abgestürzt. Warum? Weil wir alles Unnötige weggelassen haben. Wir sind ja immer noch im Supermarkt, haben Klopapier gekauft und Nudeln. Also das Überleben war gesichert. Und dass man da auch einfach Schritte zurückgeht. Ist das ein politisches Problem letztlich, dass da palliativ gearbeitet wird? Weil du sagst ja, und das ist auch relativ offensichtlich, dass da die Politik die Wirtschaft schützt. Oder ist da die Politik ja vielleicht schon gar nicht mehr das stärkste Hebel, stärkste Glied?
Das weiß ich ja am Ende nicht. Ne? Aber ich weiß, die Politiker haben, also das habe ich ja jetzt gesehen in der Corona-Krise, die haben die Power, da wirklich auch drastische Veränderungen zu vermitteln. Mhm. Das ist ja über weite Strecken angenommen worden. Die Kommunikation hat gut funktioniert und es sind ganz viele Modelle überlegt worden, wie diese Krise gehandelt werden kann. Und es hat ja tatsächlich gut funktioniert. Mhm. Wir haben ja in Deutschland nicht so eine dramatischen Bilder oder Situationen erleben müssen, wie es in vielen anderen Ländern war. Und dafür wirklich ein ganz großes Dankeschön an die Politiker. Und bitte die Technik, die ihr verwendet habt, bitte für die Klimakrise anwenden.
Also du würdest jetzt auch sagen, nehmen wir jetzt mal Corona als Testfall. Also der Test war erfolgreich, der Umgang mit diesen größeren Problemen und auch sich wirklich zu beschränken. Also man kann es den Menschen wirklich antun, in Anführungsstrichen. Wobei es ja, kommen wir noch drauf, eigentlich eher positive Effekte dann wären.
Also ich persönlich war wirklich sehr angenehm überrascht von der Politik. Ich habe mich informiert gefühlt, beraten gefühlt. Mhm. Ganz viele Menschen haben sich Gedanken gemacht, viel erwogen und da kurzfristig Pläne gemacht. Also da habe ich die Bundesregierung relativ vereint und sehr fürsorglich erlebt. Ne? Für uns in Deutschland sehr verantwortungsvoll. Mhm. Ne? Und jetzt bitte ich darum, also auch zu der Verantwortung zu stehen, dass wir in Deutschland das Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben. Mhm. Und das ist völlig klar, die technischen Voraussetzungen sind gegeben. Ne? Das ist, die Energiewende ist möglich, die Verkehrswende ist möglich. Wir brauchen keine hochtrabenden Erfindungen, das ist alles möglich. Ne? Die wirtschaftlichen Mittel gibt es auch, ne? Die CO2-Steuer, wenn wir die hochfahren, da würde der Markt sehr viel regulieren, was im Interesse eine Abwendung der Klimakrise wäre. Momentan hängt es ganz eindeutig an den politischen Entscheidungen. Genau. Und das ist meine Botschaft für jeden Einzelnen von uns. Mhm. Ich selber muss mitmachen. Ich selber muss meinen Beitrag leisten. Das ist das eine. Und wenn ich wirklich will, dass hier auch was passiert in Deutschland, muss ich politisch aktiv werden und auch ganz klar sagen, dass ich diese Forderung an die Politik habe. Ich glaube, dann wird es auch einfacher für die Politiker, ne, wenn die merken, Mensch, der Wähler will das, ne, oder die Wählerin, dann
naja,
ist es
ist
auch
Hebel.
Leichter, Veränderungen durchzusetzen.
Genau.
Genau. Und diese Worte sage ich jetzt hier als Mutter und als Ärztin und Therapeutin. Und
Okay, also da ist jetzt...
Und als Wählerin natürlich.
Ja. Also von praktischer Erfahrung, Erleben über Fachkompetenz, das schließt sich alles in eine Antwort ein. Sozusagen, also schaut bald alles in die gleiche Richtung.
Und als krisenerprobter Mitmensch ja auch, ja.
Genau, ja, du bist ja auch, hast ja auch mit vielen Krisen arbeitsmäßig zu tun, kriegst es ja mit und dann musst du ja ganz konkret auch methodisch mit umgehen. Also sicherlich ist es nicht nur Methodik, sondern viel Einfühlungsvermögen auch und individuell, aber wenn du jetzt jemanden hast mit dem und dem Problem, das ist was ganz anderes. Also du hast ja deine Methodiken, du musst ja erstmal sachlich auch betrachten können und, ich sag mal, Probleme gut analysieren und sehr lösungsorientiert analysieren können.
Stimmt, also das ist das, was Mediziner in der Regel gut können. Ne? Die haben in der Regel komplexe Situationen, weil es bei jedem ein bisschen anders ist. Und die haben bedrohliche Situationen. Ne? Und dass wir dann sagen, okay, und in der Situation macht das und das Sinn. Und wenn dann neue Faktoren dazu kommen, dann evaluieren wir den Prozess neu. Also das kriegen Mediziner, sind gute Krisenmanager und können da die Linie halten. Und ich würde mir wünschen, dass Politiker das auch so sein können und da auch gute Methoden für sich finden, wie da politisch die Linie gerade gezogen werden kann.
Wir hatten ja vorhin schon so, wir sind Kinder der Natur, der Mensch ist in der Natur entstanden und nicht im Hochhaus. Wenn man das jetzt nochmal hernimmt, also dieses Rückkehr zur Natur und auch eine gewisse Demut entwickeln, zu sich kommen, das sind jetzt viele Dinge, aber hängt das zusammen? Also zu sagen, hey, Ich kann über einen Kontakt mit der Natur, dadurch, dass ich einen Tag wandern gehe, spazieren gehe, finde ich dann mehr zu mir, werde ruhiger, entspannter, nicht mehr so gehetzt, wie in unserer Gesellschaft ja sehr viele sind. Und dadurch natürlich auch wieder dem Klimahandeln gegenüber. Also wer weniger gehetzt ist, muss weniger shoppen gehen, zum Kompensieren.
Das stimmt. Also das, das Phänomen gibt es, ne? Diese Übersprungshandlung, ne? Oder Kompensationsmechanismen. Mhm. Für die einen ist das Shoppen gehen, für die anderen ist das Essen, für die nächsten ist es Drogenkonsum. Mhm. Ne? Schreien, ausagieren. Also da gibt es ganz viele Spielarten. Und je besser ich mit mir verbunden bin, umso mehr muss ich so eine Ersatzhandlung machen. Ne? Und da spielt Natur natürlich eine wichtige Rolle.
Interessant, dass es auch natürlich heißt, das Wort. Dass es sich das Wahre stimmt. Auf die Natur wieder bezieht.
Ein freudscher Versprecher.
Ja, es also ist nicht nur freudsch, es ist rhetorisch interessant, dass es wirklich verbunden ist. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass das Wort natürlich was Richtiges beschreibt. Also natürlich heißt ja was Wahres. Ja. Okay, aber...
Genau. Und dafür habe ich für mich persönlich so das Bild eines Ressourcenkoffers. Will ich es mal nennen?
Genau, dann bald. Ja.
Nachricht für alle Eltern. Wenn ich mit meinem Kind losgehe, als Mutter nehme ich eine Wickeltasche mit und nehme ich was zu essen, was zu trinken mit. Mhm. Irgendwie Dinge, um die Bedürfnisse meines Kindes zu erfüllen, ne? Krisen zu managen. Das sind da solche Tools notwendig. Aber habe ich dann auch an mich gedacht, als Erwachsenen. Ne? Wenn ich in Stress gerate im Alltag, was ja mehrmals einfach passiert, was ich dann machen kann. Und zwar für mich als Erwachsen brauche ich genauso einen Ressourcenkoffer wie das Kind. Bloß es sind andere Tools drin.
Also sehr viel Verhaltenstools.
Genau. Da sind meine persönlichen Schätze drin, die dazu führen, dass ich ein bisschen von meiner Spannung, die mir zu viel erscheint und mich stresst, dass ich die runternehmen kann. Und da ist jeder eingeladen oder aufgefordert, da sein persönliches Beauty Case praktisch zu packen und da Dinge reinzutun, die ihm gut tun. Und da können ja ganz viele Sachen rein, die mit der Natur zusammenhängen.
Zum Beispiel einen täglichen Spaziergang machen.
Genau, wenn das möglich ist, und ansonsten eine Gedankenreise im Büro, dass man einfach mal die Augen schließt und sich in Gedanken einen schönen Ort sucht, oder in der Therapie machen wir auch so ein, oft so eine Imaginationsübung, heißt, wenn man sich das vorstellt. Mhm. Und da ist eine, der innere Garten. Ne? Mhm. Und die ist auch sehr beliebt, und da werden die Patienten eingeladen, immer mal wieder in Stresssituationen ihren inneren Garten aufzusuchen und denen so ausgestalten für sich. Was ist denn da drin? Und da können sie sich schöne Blumen und Pflanzen und Geräusche und eine Hängematte und was auch immer da installieren, als so ein inneres Zuhause. Ne? Ein inneres Abbild praktisch der äußeren Natur und was einfach gut tut. Und das ist auch in meinem Ressourcenkoffer.
Ist auch dieser innere Garten.
Genau.
Ist der immer gleich, oder ändert sich der auch von Tagesform vielleicht, Erlebnis? Man hat mal einen gestressten Tag gehabt, dann hat man mal einen Tag, der angenehm anstrengend war. Ist ja auch, ne, erzeugt ja andere Imaginationsanstöße vielleicht.
Ja, da ist ganz viel Wildwuchs und das bleibt auch nicht alles im Beet und so. Genau. Noch ein inneres Abenteuer.
Was könnte das denn sein? Also das macht der Mensch ja sehr gerne, dass er die Natur zähmt, sage ich mal, sehr nett. Also im Endeffekt, der Schottergarten wäre jetzt ein Extrembeispiel, der ja immer noch versucht, ein Garten zu sein, oder so tut, als ob. Aber halt einfach so, ne, Rasen kürzen, Golfrasen, ohne dass man jetzt Golf drauf spielt. Und ich habe das Gefühl, viele Leute kommen damit gar nicht klar, dass die Natur eben wuchert und wild ist.
Nein, ich glaube, das ist so ein... Genau, so ein inneres Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit und ordnende Impulse. Mhm. Ja. Und die sind ja auch gut, und die Frage ist bloß, wo werden die ausagiert? Ne? Muss ich jetzt zwanghaft meinen Rasen kürzen und die Schädlinge bekämpfen? Oder kann ich meinen Ordnungssinn irgendwie auch in einem gesunderen, alltagsverträglichen Maß ausleben?
Ist dann auch vielleicht die Brücke, ist der Ordnungssinn überhaupt gesund oder nicht mehr? Also ist er dann schon manisch? Das jetzt vielleicht mal auf eine andere Brücke gesetzt, die Bereitschaft der Annäherung zwischen Wirtschaft, zwischen Politik und Wissenschaft. Passiert ja mit Corona jetzt ganz gut, sehr, sehr kurzfristig gezwungenermaßen. Also da hat ja auch die Politik nicht gesagt, na ja, komm, frag mal halt mal die Wissenschaftler, sondern das war ja sehr geboten. Ist beim Klimawandel auch geboten. Ist das vielleicht auch eine Tür, die gerade aufgegangen ist, dass einerseits die Bevölkerung auch einen Sinn dafür kriegt, hey, die Politik sollte mehr auf die Wissenschaft hören, als auch die Politik selber?
Also diese Tür, die scheint offen, aber von der Dimension her ist die einen Spalt offen und ich wünsche mir, dass das Scharnier mal geölt wird durch die Wählerstimme sozusagen und dass die ein bisschen mehr offen geht. Ne? Also ganz praktisches Beispiel, es geht nicht, dass jetzt der Solardeckel schon mehrmals versucht wurde, praktisch den Solardeckel abzuschaffen. Das wurde jetzt vor mehreren Monaten beschlossen und jetzt nochmal beschlossen und passiert ist nichts, also keine politische Entscheidung. Auf der Handlungsebene ist aber ganz viel passiert. Und zwar die Menschen, die vorhatten, aktuell und in den letzten Monaten eine Solaranlage zu bauen, haben keine Finanzierung mehr bekommen, weil die Banken aufgrund des bestehenden Solardeckels keine Kredite mehr geben. Also ganz praktisch ist durch diese Entscheidungsaufschiebung, diese zeitliche Aufschiebung, da ganz viel passiert durch Nichttun, eine Unterlassung.
Okay. Naja, im Endeffekt ist der Wähler halt das Entscheidende, um dann den Einfluss zu haben.
Genau. Und die EU hat eine Studie in Auftrag gegeben, die jetzt auch fertig geworden ist, schon im April oder Mai von einem Professor Breyer in Lappeenranta, der praktisch ein Modell entwickelt hat, wie Europa 2040 klimaneutral sein kann. Also diese Modelle gibt es alle, die Pläne sind da und die müssen nur umgesetzt werden.
Ne? Und die sind durchgerechnet, sind also sowohl wirtschaftlich wie technisch. Es ist jetzt nicht, dass man da wartet auf, okay, klassischer Lindner, wir brauchen noch irgendeine Technologie, die es noch nicht gibt, sondern es ist alles heute machbar.
Das hat die EU bezahlt, diese Studie gibt es, die Ergebnisse liegen vor, seit April diesen Jahres.
Ne? Okay. Kann man öffentlich einsehen?
Der Professor Breyer hat es vorgestellt in einem Webinar, inwieweit diese rausgegeben wird von der EU. Auf jeden Fall kann man ihn anschreiben, über die Scientists ist der Kontakt möglich. Wer das haben möchte, würden wir versuchen, das zu ermöglichen.
Okay, wie ist das mit den Health? Gibt es Sachen, wo ihr sagt, ja, da könnte sich noch was entwickeln, da wäre es schön, wenn, was ich da ist jetzt zum Beispiel jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt. Habt ihr da Ressourcen noch offen oder sagen wir mal, sagt hier, wir können auch was bieten? Das geht natürlich andersrum auch, dass man sagt, so, hey, wir können Infos bieten. Warum sollte jemand, der jetzt zuschaut, Kontakt aufnehmen? Oder sollte überhaupt?
Weil er sich angesprochen fühlt.
Okay.
Und denkt, nee, jetzt muss ich doch aber auch, und selbst wenn ich nur wenig machen kann, das hat irgendeine Seite in mir zum Klingen gebracht. Und jetzt ist der Punkt und jetzt melde ich mich mal. Und da würden wir uns tatsächlich wirklich sehr freuen. Die For Future Bewegung ist breit im Netz zu finden und da stehen wirklich Menschen dahinter. Ne? Also sowohl die Parents for Future als auch die Health for Future, die Scientists und die anderen, die mir jetzt bitte verzeihen mögen, dass ich sie nicht alle melde.
Also alles, was unter dem Dach Fridays irgendwie weiter entstanden ist, so ein bisschen.
Genau, also, die Erwachsenen, die hinter den Kindern stehen, ne? Und oder den Jugendlichen der nachkommenden Generation und die Erwachsenen, die sich verantwortlich fühlen und sagen, die Kinder haben recht und wir können die da nicht alleine stehen lassen. Die schaffen das nicht alleine, wir müssen es alle machen. Ne? Oder zumindest mehr als nur die kommende Generation.
Also
hinter diesen E-Mail-Adressen stecken wirklich Menschen mit Herzblut, ne? So einer wie ich. Ich bin Gründungsmitglied hier in Leipzig von den Parents for Future und wir haben hier Elternabende gemacht, um einfach mit Eltern ins Gespräch zu kommen. Ja, was macht der Klimawandel und diese For Future-Demonstrationen bei Ihnen in der Familie? Wie wollen Sie das handhaben, ne? Oder bei euch? Und später haben wir mitbekommen, diese Elternschiene reicht nicht. Also wir sind viel wirkungsvoller, wenn wir diesen Berufskontext mit aufmachen. Und dann bin ich auch Gründungsmitglied von Health for Future hier in Leipzig. Und wir sind eine kleine, aber sehr aktive Gruppe und haben ganz viele Ideen und brauchen unbedingt mal Mitstreiter. Und manchmal hilft es wirklich schon, bloß Kontakte herzustellen und also wirklich auch mit ganz, ganz kleinen zeitlichen Möglichkeiten können da schon große Aktivitäten umgesetzt werden und unterstützt werden. Also bitte unbedingt Kontakt aufnehmen.
Mhm. Du hast es mitgegründet, bist da engagiert. Das geht jetzt, also seit wie lange etwa beschäftigst du dich in dieser, sag ich mal, Form mit Klimawandel? Also wann wurden die Parents gegründet in Leipzig?
Relativ schnell, nachdem das praktisch in Leipzig losging mit den mit den Fridays-Demonstrationen.
Also zwei Jahre fast.
Ungefähr zwei Jahre. Und die Herz sind relativ jung. Die gibt es erst seit letzten August, September. Also wir haben noch nicht mal ein Jahr. Mhm. Und dafür haben wir schon viel erreicht, sind mit vielen in Kontakt gewesen.
Ja, weil das Ding ist nämlich, es klingt nach Ehrenamt, ist wahrscheinlich Ehrenamt, du wirst nicht davon bezahlt. Also ja. Es klingt nach Arbeit, man hat auch mal was zu tun. Also du sitzt wahrscheinlich auch außerhalb von der eigentlichen Arbeit, manchmal dann am Schreibtisch und hast einfach noch einiges zu machen.
Ja, das und es klingt aber auch nach Sinn.
Genau, das ist der Punkt.
Und nach Verbundenheit und nach Verantwortung und nach innerem Bedürfnis.
Genau, die Frage wollte ich nämlich jetzt stellen, weil natürlich ist, denke ich mal, jedem klar, ehrenamtliche Betätigung kann man jetzt nicht irgendwie mit einem Börsengedanken im Hintergrund nutzen, kosten-nutzen-mäßig rechnen. Also ich habe jetzt ja auch ein bisschen Geld ausgegeben für Technik und so Kram, kriegt das auch nicht zurück, will es auch gar nicht zurück. Aber was gibt es dir? Also was hast du jetzt so in diesen zwei Jahren, wo du sagst so, das ist ein Engagement, das zum Glück habe ich es gemacht, zum Glück mache ich das.
Ja, also das ist, der Sog ist das Thema, was uns verbindet. Mhm. Ne? Dass wir sagen, Mensch, das kann doch nicht sein, dass man hier die Augen zumacht, diese Klimakrise, und so kann es nicht weitergehen. Und hier muss man aufstehen und was dagegen machen, im Interesse von uns allen. Ne? Von der nachfolgenden Generation und speziell halt auch von der körperlichen und psychischen Gesundheit.
Und auch dieses Gefühl, hey, da gibt es mehr Leute. Dann hast du, was ich über die Parents, über die Health, irgendwie wieder eine andere Gruppe mal kennengelernt. Und so geht so ein bisschen so eine Welt auf, wie viele Leute da eigentlich sich schon vernetzen, organisieren, um dieses Thema antreiben, was ja auch angenehm ist. Wir sind ja keine Einzelwesen, die alleine im Wald sitzen möchten oder auf dem Parkplatz, sondern gerne mit anderen Menschen in Kontakt sind.
Mhm. Und also ich lebe auch über diese Aktion oder diese Verbundenheit, Organisation, meine Kreativität aus.
Okay, ja. Ah ja.
Denn jetzt auch gerade in Corona-Zeiten ist halt, sind halt die Mitteilungsmöglichkeiten eingeschränkt. Mhm. Und wir schaffen es trotzdem immer gut, in so einem Think Tank sozusagen zu überlegen, wie können wir trotzdem im Gespräch bleiben, unsere Themen transportieren. Und da haben wir wirklich so viele Ideen, dass uns jetzt tatsächlich die Leute fehlen, die umzusetzen. Also nochmal Aufforderung, bitte schreibt uns eine Mail. Wir schicken euch einen Newsletter, wenn ihr möchtet, oder wenn ihr eine Frage habt, irgendwas nicht verstanden habt.
Also man kann sich quasi aktiv selber einbringen, auch mit eigenen Ideen. Man kann aber auch einfach andocken und sagen, oh, ich will jetzt, weiß nicht, was ich mir jetzt ausdenken soll, aber es gibt ja was, da mache ich einfach mit.
Genau, wir haben diese Mitmachaktion und das ist jetzt was ganz Einfaches. Wer zum Beispiel gerne Fahrrad fährt und die For Future Bewegung unterstützen möchte, gibt es ein ganz cooles Beispiel oder ganz coole Möglichkeit, wie das geht. Und zwar die For Future Bewegung Leipzig hat sich zusammengeschlossen in so einem Aktionsbündnis Leipzig fürs Klima. Mhm. Und dafür, dass wir hier in Leipzig den Klimanotstand ausgerufen haben, finde ich, sieht und hört man relativ wenig.
Und ja, es ist jetzt kein ernstgenommener Notstand.
Na gut, die Not ist jetzt vielleicht woanders gesehen, ja, aber das wollen wir ein bisschen mehr wieder sichtbar machen lassen, werden lassen. Und dieses neu gegründete Aktionsbündnis Leipzig fürs Klima ist auch im Netz verfügbar. Und wir haben uns erstmalig angemeldet beim Stadtradeln in Leipzig. Das findet im September statt. Mhm. Und wenn ihr mit einen Beitrag dafür setzen wollt, dass Klimaschutz speziell in Leipzig euch wichtig ist und dass ihr euch dafür einsetzt, und wenn ihr gerne Fahrrad wollt, dann meldet euch doch jetzt schon bitte in unserem Team an und radelt im September und sammelt fleißig Kilometer. Und wenn es nach uns geht, wir würden gerne das Team mit den meisten Teilnehmern und der größten Kilometerzahl sein.
Ja, das wollen wir aber auch. Also ihr als Health meinst du jetzt?
Nee, die ganze For Future.
Ganze For Future.
Also die Scientists haben ein Unterteam, die Health haben ein Unterteam, die Parents, genau. Mhm. Die Students, die Fridays natürlich, genau. Und die fahren alle zusammen in dem Team Leipzig fürs Klima. Genau. Okay. Und das die treten erstmalig an und ich bin wirklich gespannt, was da passiert.
Mhm. Okay, das passiert deutschlandweit, das Ganze, und Leipzig soll da...
Na, dieses Stadtradeln, da haben sich viele Städte von Deutschland dran beteiligt, ne? Mhm. Und in Leipzig findet das praktisch im September statt, dass für 3 Wochen lang da jeder, der mitradeln möchte, da täglich seine Kilometer eingetragen
kann. Genau, was passiert eigentlich? Ich dachte, es klingt erstmal wie ein Tag Radfahren, aber das ist es nicht.
Sondern da werden die Radkilometer in einem definierten Zeitraum von 3 Wochen im September gesammelt. Mhm. Und da wird geschaut, welche Gruppe hat die meisten Kilometer erradelt, und es gibt auch Preise zu gewinnen, oder welche Gruppe ist am teilnehmerstärksten, oder welche Gruppe hat die meisten Kilometer pro Teilnehmer, mhm, und noch ein paar andere Faktoren. Und wir würden gern da ein Zeichen setzen als For Future Bewegung, dass Klimaschutz in Leipzig ein wichtiges Thema ist, und deswegen unterstützt uns doch bitte beim Stadtradeln im September.
Okay, ja. Ich habe jetzt eigentlich keine konkreten Fragen mehr, die ich noch aufgeschrieben hatte. Melody, wenn du jetzt, ich sag mal so, vielleicht noch irgendwie was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, hey, das würdest du noch gerne loswerden, oder einen Aufruf hast du ja schon gestartet, ich hoffe, der kommt gut durch. Und aber wenn es noch irgendwas gibt, wo du sagst, okay, das wäre jetzt ein runder Abschluss, oder ist dir noch wichtig zu sagen, hat vielleicht einfach auch jetzt gefehlt im Thema, wäre das jetzt auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit.
Auch die nutze ich gerne.
Nutze,
ja,
bitte.
Und zwar, bisher ist unsere Health for Future Gruppe Leipzig eher krankenhausmäßig geprägt. Und da gibt es so Gruppen, die für die Krankenhäuser aktiv werden. Und wir sind gerade nur eine Handvoll Mitstreiterinnen, die aus der ambulanten Versorgung tätig sind und haben aber Lust, praktisch wie an so einem Konzept für Klimapraxen zu arbeiten, das zu entwickeln. Und Klimasprechstunden und wie auch Arztpraxen praktisch sichtbar werden könnten, dass hier ihnen gesundes Klima wichtig ist und dass sie das auch wichtig halten für die Gesundheit ihrer Patienten. Deswegen spreche ich speziell nochmal die Gruppe der niedergelassenen Kollegen an oder die in der ambulanten Versorgung tätig sind. Und da tatsächlich auch nicht nur die Ärzte, sondern wirklich Health for Future heißt alle im Gesundheitswesen Tätigen. Okay. Bitte gerne auch Krankenschwestern, Logopäden, Physiotherapeuten. Wir freuen uns wirklich, wenn es euch ein Bedürfnis ist, mit uns in Kontakt zu kommen. Scheut euch nicht, bitte tut es. Wir freuen uns und wir finden bestimmt Aktionen, die wir zusammen gestalten können.
Okay, naja, wenn sie alle so sympathisch sind wie du, dann denke ich mal, dass die Leute da auch ihren Spaß dran haben. Und Spaß, es geht nicht um Spaß, man macht es nicht wegen Spaß, das ist keine Frage. Aber Win-Win, wenn es Spaß macht, ist die Motivation natürlich nochmal eine ganz andere. Und ist eine gute Sache. Ja, danke ich dir fürs Gespräch. Und wollen wir hoffen, dass wir uns, oder sehen wir uns einfach beim Stadtradeln.
Das wäre gut. Okay.
Mm-hmm.